Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Say their names.
Gökhan Gültekin.
Said Nesar Hashemi.
Hamza Kurtovic.
Sedat Kürbis.
Mercedes Kirpacz.
Kaloyan Velkov.
Willi Viorel-Porn.
Fatih Saracoldu.
Perhat Unvash.
Die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau dürfen nicht vergessen werden. Auch 4 Jahre nach der Tat nicht. Dafür setzt sich die Initiative 19. Februar ein. Und warum dieses Erinnern so wichtig ist und welche Forderungen die Initiative weiterhin hat, das ist eins unserer Themen heute. Wir sprechen außerdem über Julia Nawalnaja, die überzeugt ist, dass Putin ihren Mann getötet hat.
Моего мужа было не сломить, и ровно поэтому Путин его и убил.
Das hat sie in einem heute veröffentlichten Video gesagt. Am Freitag war Alexei Nawalny im Straflager unter bisher nicht geklärten Umständen gestorben. Und Julia Nawalnaja hat jetzt angekündigt, die Arbeit ihres Mannes, also den Kampf gegen Putin, fortzuführen. Und was das für die russische Opposition bedeutet, auch das schauen wir uns heute an. Am Montag, dem 19. Februar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Vor 4 Jahren wurde sein Bruder in Hanau von einem Rechtsextremisten getötet. Seitdem kämpft Cetin Gültekin gegen das Vergessen, gegen Rassismus und Antisemitismus.
Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf.
Ja, dieses Erich Kästner-Zitat hat er am Wochenende vorgelesen bei einer Demo, um den Opfern des Anschlags von Hanau zu gedenken. 9 Menschen tötete ein deutscher Rechtsextremist am 19. Februar 2020. Und bis heute setzt sich die Initiative 19. Februar für mehr Aufarbeitung und eine Erinnerungskultur ein. Und ich habe drüber gesprochen mit Nevros Duman, Sprecherin der Initiative. Frau Duman, würden Sie sagen, die 9 Opfer dieses Anschlags leben in der Erinnerung weiter und sind nicht vergessen?
Definitiv. Ich denke, wir haben mit Angehörigen in den letzten 4 Jahren, indem wir an jedem 19. an die Opfer gedacht haben, indem wir ganz viele verschiedene Instrumente mit Untersuchungsausschuss, mit den forensischen Untersuchungen, mit der Ausstellung Three Doors, mit den Büchern, die die Angehörigen jetzt geschrieben haben, immer versucht, die Erinnerung wachzuhalten und sichtbar zu halten. Und natürlich haben wir in den letzten 4 Jahren auch sehr viel Solidarität erfahren, indem in der gesamten Republik Menschen am 19. Februar auf die Straße gegangen sind, an jedem 19. und die Bilder und die Namen der Opfer sichtbar gemacht haben. Mhm. Und man kann heute sagen, say their names, Hanau ist überall.
Welche Rolle spielt dieses Erinnern, dieses Nicht-Vergessen? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Erinnerung ist wichtig, weil mit Erinnerung meinen wir auch Veränderung. Die Menschen sind von einem Rechtsterroristen ermordet worden, der bei den Behörden bekannt war, der nicht gestoppt wurde. Er hat legal Waffen besitzt. Er hat einen legalen Waffenschein gehabt. Und mit der Erinnerung versuchen wir auch seit 4 Jahren auf die Versäumnisse und Fehler der hessischen Sicherheitsbehörden aufmerksam zu machen. Die Angehörigen haben selbst recherchiert, rekonstruiert und Beweise geliefert. Sie waren diejenigen, die dem Staat quasi die Beweise geliefert haben, Anzeigen gestellt haben, damit es aufgearbeitet wird, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, damit die Politik in Hessen endlich Verantwortung übernimmt. Und das Erinnern heißt verändern, bedeutet nämlich, diese Versäumnisse und diese Fehler auch aufzuarbeiten. Es heißt nicht nur nicht an die Namen und die Gesichter der Betroffenen zu erinnern, der Opfer zu erinnern, sondern auch an das strukturelle Versagen in der Tatnacht davor und auch danach.
Es hat ja einen Untersuchungsausschuss dazu gegeben, der ist im vergangenen Jahr abgeschlossen worden und nach dem Bericht waren weiterhin viele Fragen offen. Politische Verantwortung ist bisher nicht übernommen worden. Sie sagen, Erinnern ist die Grundlage dafür, dass das aber passiert und dass das wirklich auch ein Wendepunkt ist. Was würden Sie jetzt 4 Jahre später sagen? Haben Sie Hoffnung, dass da noch was passiert? Oder muss man es dann irgendwann auch akzeptieren, okay, wir haben alles getan, wir können jetzt quasi nur noch erinnern?
Das darf nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass die Gesellschaft sagt, wir haben alles getan und mehr kann man nicht machen. Nein, es darf in dieser Gesellschaft die strukturellen Probleme in den Behörden, dass dieser Täter überhaupt auf sich aufmerksam gemacht hat und dennoch nicht gestoppt wurde und seinen Rassismus im Netz verbreiten konnte, dafür muss politische Verantwortung übernommen werden. Wir wissen heute, dass der Notruf nicht erreichbar war. Wir wissen, dass es unterbesetzt war. Wir wissen, dass der Notausgang verschlossen war. Wir wissen über die Tat heute mehr, weil wir selbst recherchiert und rekonstruiert haben. Und ich denke, es ist die Pflicht der Politik, daraus Konsequenzen zu ziehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu bringen. Das ist unser größtes Problem in Hanau, in Hessen, dass wir Beweise geliefert haben, dass der Untersuchungsausschuss im Grunde genommen alles, was Angehörige gesagt haben, das meiste bestätigt hat. Hm. Ja?
Haben Sie Hoffnung, dass das irgendwann doch noch passiert?
Ich denke, es ist nicht die Frage der Hoffnung, es ist die Frage der Verantwortung, dass wir als Gesellschaft auch uns verantwortlich fühlen für das, was passiert ist, weil es ist nicht in einem luftleeren Raum geschehen, dass der Täter sich so radikalisiert hat und diese Tat begangen hat. Da tragen alle eine Verantwortung da drin. Es ist wichtig, dass alle auch diese Verantwortung einsehen und dafür kämpfen, dass Konsequenzen gezogen werden. Und dafür sagen wir, wir geben keine Ruhe.
Machen Ihnen die Proteste, die aktuell stattfinden, für Demokratie, gegen Rassismus, gleichzeitig doch auch Hoffnung, dass sich zumindest gesellschaftlich gerade was verändert?
Es ist auf jeden Fall, es macht Hoffnung, dass Menschen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, es reicht hier und nicht weiter. Aber die Frage ist, was bringen diese Proteste, wenn es zum Beispiel in so Fällen wie in Hanau die Behörden keine Konsequenzen ziehen? Also was heißt das im Konkreten? Diese Proteste müssen die Politik dazu führen, dass es gehandelt wird, das Handeln ist das Entscheidende. Und da sind wir noch nicht.
Sagt Nevros Duman von der Initiative 19. Februar. Frau Duman, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Freitag war sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr. Und sie hielt trotzdem noch eine Rede. Es geht um Julia Nawalnaja. Und heute gibt's eine ganze Videobotschaft von ihr, wo sie Putin die Schuld am Tod ihres Mannes gibt.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Vor drei Tagen hat Putin meinen Mann Alexei Nawalny getötet, sagt sie hier, und kündigt an, die Arbeit ihres Mannes weiterzuführen. Darüber gesprochen habe ich mit Sarah Pagung. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Russland und Osteuropa und sie arbeitet bei der Körperstiftung. Frau Pagung, hat es Sie überrascht, als Julia Nawalnaja heute diese Ankündigung gemacht hat, weiterzumachen?
Also ich war zumindest gespannt daraus, was jetzt weiter folgen wird. Sie hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich immer sehr zurückgehalten, war eher die Frau an der Seite von Nawalny, hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass sie eigentlich keine politische Karriere anstrebt. Und die Frage war jetzt eben, ändert der Tod ihres Mannes daran was? Und ich glaube, das hat sie heute mit diesem Video dann beantwortet.
Sie haben es gesagt, man hat sie eher als Frau von Alexei Nawalny wahrgenommen, hat sie viel auch auf Fotos gesehen, auch auf Instagram und alles Mögliche. Das heißt, sie würden sagen, so politisch oder im politischen Team von ihm hat sie gar nicht so viel mitgearbeitet in den letzten Jahren?
Doch, das eigentlich schon. Sie war, ich würde sagen, eine oder wenn nicht sogar die größte Unterstützung. Es war bekannt, dass sie durchaus auch politisch engagiert ist, eine starke politische Meinung vertritt, glaube ich auch, ähnlich wie ihr Mann, ein durchaus starker und widerstandsfestiger Charakter ist. Sie hat aber, ich würde sagen, ihre eigenen politischen Ambitionen zugunsten von denen ihres Mannes zurückgestellt.
Mhm, okay. Und was würden Sie sagen, welche Rolle kann sie künftig in der russischen Opposition spielen? Weil die hat ja durch den Tod von Alexei Nawalny jetzt natürlich einen ziemlichen Rückschlag auch erlitten.
Das kommt aus meiner Sicht auf zwei Faktoren ab. Also zum einen geht sie zurück nach Russland. Sie war jetzt ja eben am Wochenende hier in Deutschland zur MSC. Denn es hat sich eigentlich immer wieder in den letzten Jahren gezeigt, dass wenn man eine Rolle in der russischen Opposition spielen möchte, auch für die Zukunft der russischen Politik, muss man in Russland sein. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern lässt man sie dort auch sich organisieren, politisch aktiv sein oder droht ihr dann nicht beispielsweise auch eine schnelle Festnahme?
Aber würden Sie sagen, braucht es sie für die Opposition? Braucht es die Frau von Alexei Nawalny, der ja das Gesicht der Opposition auch jetzt viele Jahre auch war, damit die Opposition auch stark bleibt oder auch stärker wird?
Also ich glaube, angesichts der Lage der Opposition in Russland kann die jede Person, ob Frau oder Mann, gut gebrauchen, weil eben viele der Oppositionellen entweder im Gefängnis oder in Lagern sitzen, im Ausland sind oder eben tot sind. Das heißt, ich glaube, es kommt wirklich auf jede Person drauf an. Und ich traue ihr durchaus politisch als auch menschlich zu, dass sie aus diesem Schatten ihres Mannes heraustritt und auch einen eigenen Fußabdruck hinterlassen kann.
Jetzt haben Sie gesagt, dass es natürlich auch darauf ankommt, ob sie festgenommen wird, wenn sie sich entscheiden sollte, in Russland auch zu leben. Jetzt mit dieser Ankündigung heute begibt sie sich ja durchaus auch in Gefahr, ne? Also sowieso als bevor schon, aber wenn sie jetzt ankündigt, sie will gegen Putin kämpfen, sie will in der Opposition eine Rolle spielen, weiß man, wo sie jetzt im Moment oder in letzter Zeit gelebt hat und wie sicher sie jetzt irgendwie ist?
Also sie war immer wieder in Russland, ist ja auch bewusst mit ihrem Mann nach Russland zurückgegangen, nachdem der mit Novichok vergiftet wurde und ja hier in Deutschland zur Behandlung war. Sie ist allerdings auch jetzt wie zur MSC immer wieder viel im Ausland gewesen. Also ich würde vermuten, dass sie auch in Kombination mit dieser Ankündigung zurück nach Russland geht. Aber das bleibt sicherlich jetzt auch noch mal abzuwarten.
Sagt Sarah Pagung. Wir haben über Julia Nawalnaja gesprochen, die Frau von Alexei Nawalny, der in der vergangenen Woche gestorben ist. Frau Pagung, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Wochenende stand Spieltag Nummer 22 in der Bundesliga an. Und wenn das so weitergeht, dann können wir Bayer Leverkusen bald zur ersten Meisterschaft gratulieren. Ganz so weit ist es natürlich noch nicht, aber der Fußball ist sowieso ziemlich in den Hintergrund gerückt. Es war nämlich wieder ein Spieltag, an dem die Fans protestiert haben und es lange Spielunterbrechungen gab. Hintergrund ist ja, dass die Deutsche Fußballliga, also die DFL, mit einem Investor verhandelt. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Und warum sträuben sich die Fans so dagegen?
Also viele Fans befürchten, dass es zu großen Veränderungen in den beiden Bundesligen kommt. Also beispielsweise, dass Spiele nicht mehr wie gewohnt am Wochenende stattfinden, sondern, was weiß ich, Donnerstagmorgen angesetzt werden, damit sie dann irgendwo anders besser vermarktet werden können, beispielsweise in Asien. Die Befürworter sagen, ein Investor ist die einzige Chance für die deutschen Clubs, damit sie auch nur annähernd konkurrenzfähig sein können. Also muss man das auch mal akzeptieren, dass ein Spiel vielleicht an einem anderen Zeitpunkt stattfindet. In anderen Ländern ist das schon so, vor allem in England. Da sind Investoren am Start und die Vereine haben deutlich mehr Geld. Aber das geht vielen Fans gegen den Strich, weil sie sagen, das wollen wir so nicht.
Das heißt, deswegen gab es dann am Wochenende auch wieder richtig viel Protest dagegen.
Ja, also die Dauer der Spiele in der Bundesliga, die ist ehrlicherweise mittlerweile unkalkulierbar geworden. Für die Spieler und auch für die Trainer. Also wenn goldene Schokotaler, Tennisbälle und mittlerweile ja auch ferngesteuerte Autos aufs Feld fliegen, dann wird das jeweilige Spiel unterbrochen. Mal für ein paar Minütchen, weil es nur wenig Material ist. Mal aber auch für eine Viertelstunde, 20 Minuten und so, bis dann wirklich alles wieder sauber ist.
Wie reagieren denn dann die Spieler und Trainer drauf? Für die ist das ja jetzt auch nicht einfach.
Ja, Dortmunds Niklas Füllkrug hat nach dem 1-1 in Wolfsburg ziemlich eindeutig auf die Unterbrechung bei diesem Spiel reagiert.
Das ist für mich heute das große Thema, weil so kann das nicht weitergehen. Und da muss man definitiv jetzt diese Woche eine Lösung finden, damit das aufhört. Weil das am Ende keinen Sinn für niemanden macht. Und ja, da verliert der Fußball dann halt auch, oder die Bundesliga in dem Sinne, es gibt ja in keiner anderen Liga solche Probleme, verliert da extrem an Attraktivität.
Ja, weil er sagt immer wieder, ne, diese Unterbrechung, du weißt gar nicht mehr, welche Minute ist, wie das Spiel eigentlich gelaufen ist und so.
Bist
so
raus.
Für diese Aussagen ist Füllkrug auch kritisiert worden, weil einige ihm unterstellt haben, dass er mit solchen Äußerungen nur von mäßigen Eigenleistungen bzw. der seines Vereins Borussia Dortmund ablenken wolle. Aber Thomas Letsch, das ist der Trainer des VfL Bochum, der hat ja am Wochenende überraschend gegen die Bayern gewonnen. Ihm könnten solche Unterbrechungen ja durchaus passen, weil damit wird ja auch eine gute Mannschaft immer aus dem Spielfluss gebracht. Also könnte da jemand von profitieren. Aber auch er hat gesagt, dass Protest zwar aus seiner Sicht dazugehört, wenn jemand die Meinung hat, soll er sie äußern, aber dass es aus seiner Sicht eben jetzt genug sei und diese Pausen und diese Unterbrechungen halt auch massiv stören, den Spielfluss stören, alle durcheinander bringen und das so nicht funktioniert.
Wie realistisch ist das, dass es bald mit diesen Spielunterbrechungen Schluss ist?
Also vermutlich eher unwahrscheinlich, dass schnell was passiert. Im Dezember vergangenen Jahres haben ja die 36 Mitglieder der Deutschen Fußballliga über den potenziellen Einstieg eines Investors abgestimmt. Damals in einer geheimen Wahl und das Ergebnis war, Wir starten jetzt immer mit diesen Verhandlungen und eine neue Abstimmung ist aktuell nicht geplant.
Gibt's denn Forderungen in die Richtung, also fernab von Seiten der Fans?
Ja, die gibt's. Also die Proteste zeigen offensichtlich Wirkung. Aus der Bundesliga selbst auch schon Reaktionen. Laut der Sportschau hat der 1. FC Köln vor kurzem einen Brief an die DFL geschickt mit der Bitte, dass diese Abstimmung wiederholt werden soll. Und auch Klaus Vogt, das ist der Präsident des VfB Stuttgart, hat sich in der Sportschau gemeldet.
Ich persönlich bin der Meinung, dass man da schon was machen kann, aber da müssen sich natürlich alle einig sein. Weil wenn nichts passiert, dann befürchte ich eher, dass es weiter eskaliert, dass es dann vielleicht zu Spielabbrüchen kommt, zu Wiederholungsspielen.
Also da scheint ein Umdenken stattzufinden, denn der VfB Stuttgart, dessen Präsident Vogt ist, der hat nach eigener Aussage im Dezember für den Einstieg eines Investors gestimmt und sagt jetzt, lass nochmal drüber nachdenken.
Aber warum wollen einige Vereine dann jetzt neu abstimmen? Nur wegen der Proteste?
Jetzt wird es etwas komplizierter, muss ich leider sagen. Mhm. Also die Abstimmung im Dezember war, wie gesagt, geheim. Und es gibt Vereine, die sich im Vorfeld dazu geäußert haben, dass sie gegen den Einstieg eines Investors sind und eben mit Nein stimmen werden. Aber bei der Abstimmung scheint sich zumindest ein Abgesandter eines Vereins eben nicht daran gehalten zu haben, was der Verein eigentlich will. Davon geht zumindest Zweitligist Hannover 96 aus, dass das so passiert ist. Man habe im Vorfeld dem eigenen Geschäftsführer Martin Kind, der an dieser Abstimmung teilgenommen hat, gesagt, dass er gegen den Deal stimmen soll. Aber der Verein geht davon aus, dass der Hannover Geschäftsführer anders abgestimmt hat. Und deswegen sagt der Präsident von Hannover 96 mittlerweile, diese Abstimmung, die war nicht rechtens und ist deswegen auch nicht rechtskräftig.
Und das wäre dann auch eine Grundlage, um die Abstimmung zu wiederholen?
Also die DFL, die hat schon mitgeteilt, dass bereits im Vorfeld klar gewesen sei, dass diese Abstimmung geheim stattfinde. Also ein nachträglicher Protest schwierig sei, weil man kann das ja nicht bestätigen, dass er dagegen gestimmt hat oder nicht. Das ist ja mehr ein Hörensagen, es könnte auch jemand anders gewesen sein. Die Verhandlungen über den Einstieg eines Investors gehen also weiter und die DFL hält weiterhin an diesem Plan fest.
Und damit gehen wahrscheinlich auch die Proteste erstmal weiter, auch wenn sich Spieler und Trainer zum Teil wünschen, dass diese Unterbrechungen bald mal zu Ende sind. Die Einzelheiten hat uns Martin Schütz erklärt. Danke.
Deutschlandfunk Nova.
2 Jahrzehnte lang war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz und eine Enquete-Kommission hat sich angeschaut, wie dieser Einsatz im Nachhinein zu bewerten ist und welche Lehren Deutschland daraus ziehen sollte. Heute erscheint der Zwischenbericht dieser Kommission und wir sprechen drüber mit Aglaya Dana aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Aglaya, welche Lehren zieht dieser Bericht denn?
Na, dass, wenn es nochmal einen ähnlichen Einsatz geben sollte wie der in Afghanistan, dass der definitiv anders ablaufen sollte. Mhm. Der Bericht, der da jetzt eben gerade vorgestellt worden ist und vorher schon einigen Redaktionen vorlag, der stellt den Bundesregierungen und der Bundeswehr, ja, man muss es so sagen, wirklich ein verheerendes Zeugnis aus. Die Rede ist davon, dass es vorher und danach keinen Kriseneinsatz westlicher Staaten gab, der so groß und so teuer war und so viele Opfer gefordert hat.
Um welchen Zeitraum geht es in diesem Bericht jetzt genau?
Ja, du hast es schon gesagt, ne? 2 Jahrzehnte war diese Zeit. Also es geht genau um diese gesamte Zeit. So lange waren eben auch deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Los ging es ja nach den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA. Streitkräfte aus vielen westlichen Ländern haben sich den USA damals ja angeschlossen, um das Terrornetzwerk Al-Qaida zu zerschlagen und Afghanistan von den Taliban zu befreien, zu demokratisieren, das war das Ziel. Wie es dann geendet hat vor 2,5 Jahren, an die Bilder können sich, glaube ich, viele von uns noch erinnern. Ne? Ja. Als dann die internationalen Truppen abgezogen sind, die Taliban haben wahnsinnig schnell die Macht wieder übernommen. Und auf den Straßen von Kabul und von vielen anderen Städten gab es dann Chaos und Gewalt. Also ja, 2001 bis 2021, das betrifft insgesamt 6 Bundesregierungen, die es in der Zeit gab. Und alle haben laut dem Bericht massive Fehler gemacht.
Um was für Fehler geht es da genau?
Vor allem strategische Fehler. Also die Enquete-Kommission, die aus 12 Abgeordneten besteht, die kommen aus allen Bundestagsfraktionen, die es gibt. Plus dazu gehören da noch eine ganze Reihe von Sachverständigen, also ne, Fachleute, Wissenschaftler und so weiter. Und die haben einiges zusammengetragen. Also man muss sagen, das ist nur ein Zwischenbericht, aber der ist auch schon stabile 330 Seiten lang, sogar mehr als 330 Seiten lang. Und da ist die Rede davon, dass die Politik oft kein realistisches Gesamtbild hatte, was die Lage in Afghanistan angeht. Also sie hatten zum Teil zwar detaillierte Informationen aus Afghanistan, die aber nicht systematisch zusammengefügt, um sich ein realistisches Bild auch zu verschaffen. Die zuständigen Ministerien, also Außenministerium, Innen, Verteidigung und Entwicklung, die hätten da häufig nicht gut kooperiert und auch, also untereinander nicht, aber auch nicht mit den Stellen vor Ort. Wörtlich ist in dem Bericht die Rede von Ressort-Egoismen. Und zur Bundeswehr heißt es, die sei nicht gut ausgebildet und ausgerüstet gewesen für so eine Bedrohungslage, wie man sie dort eben vorgefunden hat. Und ein weiterer Punkt ist noch, Deutschland wollte ja helfen, in Afghanistan eine Polizei aufzubauen. Und da heißt es, da wurde viel zu wenig Personal bereitgestellt. Ja, und am Ende sei all das, was man sich da vorgenommen hat, strategisch gescheitert.
Also ein ziemlich vernichtendes Zeugnis. Was macht die Politik jetzt damit?
Einige Experten für Sicherheitspolitik, die sagen, die Politik sollte Reformen umsetzen. Heute haben bei der öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission einige gesprochen. Da war die Rede davon, dass die Politik zum Beispiel ein Gremium für solche Krisensituationen einrichten sollte. Zum Beispiel eine Art nationalen Sicherheitsrat. Damit eben die verschiedenen Ressorts nicht einzeln arbeiten und irgendwie ab und zu mal fragen, was machst du gerade, sondern sich wirklich gut vernetzen und gemeinsam Strategien entwickeln und die auch überprüfen, funktioniert das, was wir da machen. Und die Ausbildung von ausländischen Polizeikräften, was in Afghanistan laut dem Bericht ja nicht gut geklappt hat, da hat ein Experte gesagt, das ist an sich für die Sicherheitspolitik wirklich eine wichtige Aufgabe. Deutschland hat da aber einfach zu wenig Personal. Er hat vorgeschlagen, eine Einheit zu schaffen, die spezialisiert ist auf solche Ausbildungsmissionen im Ausland für die Polizei. Die Enquete-Kommission selbst, die will auch Handlungsempfehlungen herausgeben. Die sollen dann in dem Abschlussbericht stehen. Der soll aber, so heißt es jetzt, wohl erst nächstes Jahr vorgelegt werden.
Heute wurde der Zwischenbericht zum Afghanistan-Einsatz vorgelegt mit viel Kritik an den Bundesregierung zwischen 2001 und 2021. Die Infos hatte Aglaya Dane für uns. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie sind knallgold, haben eine rot-weiße Sohle, eine US-Flagge mit goldenen Sternchen drauf und ein großes T an der Seite. Und das steht für Trump. So sieht die neue Sneaker-Linie von Ex-US-Präsident Donald Trump aus. Die hat er auf der Sneaker-Messe in Philadelphia am Wochenende vorgestellt. Ja, man könnte sagen, vom US-Präsidenten zum Schuhverkäufer hat er sich gemacht. Und es sind natürlich nicht irgendwelche Schuhe, sondern es ist eine Limited Edition. 1000 Stück soll es von den goldenen Tretern geben. Knapp 400 US-Dollar kostet ein paar. Und ich habe drüber gesprochen mit Philipp Kassel, der handelt mit genau solchen limitierten Sneakern. Philipp, laut Website sind die Schuhe schon ausverkauft. Hast du dir auch ein paar gekauft?
Ja, also ich persönlich habe mir kein Paar gekauft. Das war auch teilweise gar nicht möglich für uns hier in Europa. Die Schuhe wurden tatsächlich nur für den US-Markt veröffentlicht. Da hätte man tatsächlich einen Freund in den Staaten gebrauchen können oder einen Reshipper, um in Deutschland an die coolen Trump-Sneaker zu kommen. Von daher leider nicht dabei gewesen.
Leider nicht dabei gewesen. Wie würdest du denn diese Sneaker aus einer fachlichen Sicht bewerten, sage ich mal? Also findest du, die können styletechnisch was?
Also über den Style lässt sich ja bekanntlich streiten. Für mich persönlich würde ich sagen, High-Top-Sneaker in Gold und Rot eher so muss nicht. Muss aber auch sagen, das Ziel hinter dem Sneaker ist ja relativ klar. Ne? Kanye West ist mit seiner Sneaker-Linie erfolgreich geworden. Travis Scott ist damit erfolgreich geworden und Donald Trump, der jetzt quasi auch etwas schlechte PR einfach hat, auch wegen der kurzzeitigen Verurteilung, hat einfach mal gedacht, wir springen auf den Zug mit auf, machen quasi einen eigenen limitierten Sneaker, ähnlich wie Kanye West und Travis Scott und versuchen einfach mal eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, gerade auch jetzt im Hinblick auf den Wahlkampf. Und ja, anscheinend klappt das ja, weil jeder spricht gerade drüber.
Jeder spricht drüber und sie sind laut Website, wie gesagt, ausverkauft. Du hast jetzt gesagt, für einen in Europa wäre es jetzt nicht so richtig möglich gewesen, die zu kaufen. Hätte man jemanden in den USA haben müssen. Hättest du die denn so als Händler ganz grundsätzlich geholt, um die dann auch wirklich teurer weiter zu verkaufen?
Also als der Schuh rauskam, hat man relativ schnell auf eBay gesehen, dass da schon Angebote ab 1.500 Dollar bis teilweise 6.000 Dollar inseriert waren. Mhm. Fraglich ist natürlich, ob das dann am Ende des Tages auch dann jemand gekauft hat. Ich persönlich glaube halt eher, dass das eher ein kurzfristiger Hype ist, so eine Art Strohfeuer, dass ja, die Leute denken, gut, es ist limitiert, alles, was limitiert ist, hat direkt schon wieder Verkaufswert. Bisher hat sich das noch nicht bewahrheitet, auch auf Plattformen wie StockX, wo man ja die aktuellen Marktpreise für Sneaker sieht, ist der Sneaker noch gar nicht gelistet, muss man sagen. Von daher ist es da schwierig zu sagen, wie der sich preislich denn jetzt wirklich bewegt und ob der auch wirklich sold out war oder ob das natürlich auch wieder ein Marketing-Gag war, dass man gesagt hat, komm, wir nehmen es schnell runter, damit dann nach außen zumindest so wirkt.
Okay, aber rein theoretisch hat es schon auch das Potenzial, wenn man dann so 1000 Stück davon hat, die sind alle auch einzeln nummeriert, dass die wirklich zu einem Sammlerstück und auch mal wertvoll werden können.
Ja, Trump hat ja auch ja neben den vielen Leuten, die ihm nicht wohlgesonnen sind, auch eine sehr, sehr große Fanbase, muss man sagen. Und ich kann mir super vorstellen, dass unter dieser Fanbase natürlich ein gewisser Resale-Markt entstehen wird, dass die sagen, gerade wenn Donald Trump auch Präsident werden sollte, dass das für so einen Sneaker natürlich eine Beflügelung darstellen könnte und sich da wirklich auch deutlich höhere Resale-Preise ergeben können, die im vierstelligen Bereich liegen. Also die Chance, die besteht definitiv.
Du hast jetzt auch schon ja Beispiele angesprochen, also Kanye West oder Jeezy. Sind solche limitierten Sneaker-Auflagen von prominenten Persönlichkeiten, also die sind schon in der Regel erfolgreich, kann man das so sagen?
Grundsätzlich hängt das immer davon ab, wer diese Sneaker release. Also ich sag mal die einfache Formel, ich bin Promi und mache jetzt mit irgendeiner Marke einen Turnschuh und bringe den auf den Markt und der lässt sich direkt ausverkaufen. Das hat in der Regel eher nicht geklappt. Also es gibt sehr, sehr wenige ausgewählte Persönlichkeiten, wo das halt wirklich geklappt hat. Virgil Abloh beispielsweise, Pharrell Williams, Travis Scott, Kanye West. Aber die hatten auch immer so einen gewissen Zeitgeist. Die haben eine Vorreiterstellung in diesem Markt einfach gehabt, was auch Design angeht. Donald Trump, der ist eher so eine Kultfigur, eher der Politik zuzuordnen. Da würde ich eher sagen, dass die wirkliche Fans von Donald Trump quasi auf so einen Sneaker bieten, aber jetzt nicht die Sneaker-Community weltweit als Ganzes. So sollte man das betrachten.
Sagt Philipp Kassel. Er handelt mit limitierten Sneakern und ich habe mit ihm über die neue Sneaker-Serie von Ex-US-Präsident Donald Trump gesprochen. Die hat er am Wochenende vorgestellt. Knapp 400 US-Dollar kostet ein Paar. Dankeschön, Philipp, für deine Einschätzung.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.